Ja, vielen Dank für diesen tollen Einstieg in diese Predigt. Das wird heute nicht so tierisch in der Predigt, aber es ist gut, dass wir uns, ich war die letzten Tage immer wieder auch ein Stück weit begeistert darüber, dass wir uns heute so am ersten Weihnachtstag, so am Abschluss dieser Predigtreihe, wo wir über Jesaja 9, Vers 5 nachgedacht haben, mit dem wunderbaren Namen Jesu beschäftigen dürfen, der da lautet Friede Fürst. Das ist heute schon angeklungen und ich möchte gerne zu Beginn der Predigt euch diesen Vers noch einmal vorlesen. Wir haben ihn heute schon gelesen, aber ich möchte das gerne noch mal tun. Aus Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens oder Friedefürst. Gestern Abend saß ich noch spät auf dem Sofa und habe noch ein wenig gelesen und auch noch ein bisschen in den Nachrichten einfach geschaut. Ich mache das eigentlich, versuche das jedes Jahr zu machen. Was wird so an Heiligabend in den Landeskirchen oder allgemein in den Kirchen in Deutschland auch publiziert, wenn die landeskirchlichen Weihnachtsgottesdienste stattfinden, vielleicht so in den großen Städten Deutschlands, dann passiert es öfter mal, dass so die Kernaussagen der Botschaften, die dort gehalten werden, auch über die Medien verbreitet werden. Und so habe ich das gestern Abend auch gemacht und habe auch gedacht, es ist irgendwie so passend, was da gesagt wurde. So die beiden großen Kirchen in Deutschland, die evangelische Landeskirche, die katholische Landeskirche, da haben die Redner, unter anderem in Berlin hat der evangelische Bischof Markus Dröge so in der Weihnachtsbotschaft gestern Abend von der Hoffnung auf eine friedlichere Welt gesprochen. Und laut dem Markus Dröge, so ließ er es in seiner Botschaft verlauten, erklingt die Friedensbotschaft, die am Weihnachtsfest so 2017 verbreitet wird, in eine Welt, die alles andere ist als friedlich. Wörtlich sagte er, sie erklingt in einer Welt, die Botschaft, die Weihnachtsbotschaft erklingt in einer Welt, in der Menschen grundlos verhaftet werden, in der Terror das Zusammenleben bedroht, in der verächtliches Reden über andere zum Alltag gehört. So, das war so der Einstieg dieser Botschaft, um deutlich zu machen, wonach sehnen wir uns. Die Welt, in die die Worte von Christus, von dem Kind, das auf die Erde gekommen ist, die Welt, in die diese Worte hineingesprochen werden, ist alles andere als friedlich. Zumindest für große Teile der Menschen. Ich war erstaunt über die Parallelen zu der Zeit, in der Jesaja auch diese Worte, die wir gerade gelesen haben, hineinspricht. Das Wort vom Kind, das Wort, die Verheißung von dem Kind, spricht auch damals der Jesaja in eine trostlose Zeit, in eine trostlose Situation seines Volkes hinein. Diesen Satz, den wir jetzt so in den letzten Adventssonntagen uns immer wieder durchgelesen haben, vorgelesen haben, darüber nachgedacht haben. Das war eine Situation rund um Jesaja, die nicht so friedvoll, friedfertig und heile Welt war. Es war eine schwierige Zeit. Ich möchte ganz gerne, wenn wir ein paar Verse vor diesen Vers 5 schauen, am ersten Vers des Kapitel 9, da spricht das Wort so, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Ich lese euch gerne einmal diese fünf Verse im Zusammenhang. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Und dann dieser Vers, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist schon ein starker Ausdruck von Hoffnung, den Jesaja durch diesen Satz vermittelt, aber in was für eine Umgebung, in ein Volk, das im Dunkeln lebt. Wenn wir uns ganz kurz die Zeit nehmen, einmal so zu betrachten, mit welchen Zeitgenossen der Jesaja unterwegs war, welche Dinge da um ihn herum waren, dann merken wir schnell, es waren oftmals, wenn wir so auf die Regierung, auf die regierende Schicht damals schauen, es waren oftmals gottlose Könige, die immer wieder der Versuchung erlegen waren, mit den umliegenden Großmächten, vielleicht mit Assyrien, mit Babylonien, sich zu verbünden, anstatt auf Gottes starke Zusagen zu hoffen. Es war eine gewisse geistliche Zerrüttung da. Das wird auch immer wieder im Jesaja in dieser Zeit deutlich. Da ging es so weit, dass zum Beispiel der König Ahas, der auch zur Zeit Jesajas gelebt hat, dass dieser König nach einem assyrischen Vorbild einen Altar anfertigen ließ und ihn sogar im Tempelhof des Volkes Israel aufstellen ließ. Und die Propheten, die neben Jesaja auch waren, die tätig waren, die wirkten, die in Gottes Auftrag redeten, mussten auch zeichenhafte Handlungen tun. Zum Beispiel Jesaja selbst. Er sollte seinen Söhnen Namen geben, auf Gottes Geheiß hin, so die das Volk aufrüttelten. Der Name einer seiner Söhne war schnelle Beute, rascher Raub. Ein anderer Name, ein Rest kehrt um. Namen, die direkt in die Situation des Volkes hineinsprachen. Und Gott hat Jesaja und auch andere Propheten gebraucht, um das Volk wachzurütteln. Und unter anderem mit diesem Satz, mit diesem hoffnungsvollen Satz, ein Kind ist uns gegeben. Heute möchten wir auf den letzten Namen in diesem Vers schauen, mit dem Jesus Christus da beschrieben wird. Friedefürst, Fürst des Friedens. Und wenn man sich das Wort oder diesen Titel genauer anschaut, dann macht es doch vielleicht den einen oder anderen, könnte es unter Umständen stutzig machen. Denn ein Fürst ist in meinem Verständnis etwas wie ein Herrscher. Jemanden, der über ein gewisses Gebiet etwas zu sagen hat. Wie passt so etwas zusammen, ein Friedefürst, ein Friedensherrscher? Lasst uns einmal auf diesen Herrscher schauen, den da der Jesaja beschreibt. In die Not zu der Zeit Jesajas spricht er von einem Kind. Er spricht nicht von einem König. Er sagt nicht, ein König, ein Gewaltiger, ein Mächtiger ist uns gegeben. Der wird hier mal richtig aufräumen und die Dinge wieder gerade und zurechtrücken. Er spricht von einem Kind. Was soll ein Kind ausrichten? Eine berechtigte Frage. Wir haben das auch visuell hier vor uns. Eine Krippe, ein Kind in einer Futterkrippe, aus dem eigentlich die Tiere fressen. Ein ärmliches Bild. In einem Stall, nicht in einem Palast. Geboren. Der Pflegesohn im Prinzip, der Pflegesohn eines einfachen Zimmermanns. Der soll es richten. Der wird beschrieben als der Fürst des Friedens, als starker Gott, ein Kind. Die ersten Besucher dieses Herrschers waren verachtete Hirten, die aber den Engeln Gott sei Dank aufs Wort glaubten und Zeuge eines großen Wunders wurden. Später ging es auf der Flucht, Maria und Josef mit dem kleinen Jesuskind, auf der Flucht vor dem König Herodes ins Exil nach Ägypten. Wenn man sich das so verbildlicht und sich einmal vor Augen führt, dann kann man wirklich denken, was für ein Staat im Leben eines Herrschers, im Leben eines Königs. Was für ein Herrscher kann dieses verletzliche Kind sein? Kann man ein Reich, denn ein Herrscher herrscht über ein Reich, ein Königreich, kann man ein Reich statt mit Schwert, vielleicht mit Panzern, auch mit Frieden aufbauen und regieren? So wie hier beschrieben. So dieses paradoxe Bild des Friedensfürsten oder des Messias haben ja selbst später die Jünger von Jesus nicht begriffen. Während das Volk zu der Zeit, als Jesus schon erwachsen war und wirkte, während das Volk im Prinzip immer noch den Messias als Befreier von der römischen Herrschaft oder als Befreier von den Römern erwartet hat, was tat Jesus da? Er ritt auf einem Esel, ganz schlicht, mit einem ganz normalen Fortbewegungsmittel zu der Zeit, ritt er in die Stadt Jerusalem hinein und wurde später als Elender, als gemarterter, geknechteter Gottesknecht hingerichtet. Jemand, wie Jesaja später beschreibt, im Kapitel 53, jemand, vor dem man sein Angesicht verbarg. Ist das eine Entwicklung von einem Kind, unbemerkt von der Öffentlichkeit geboren, in widrigen Umständen, auf der Flucht, fürchtend, seine Eltern fürchtend um sein Leben, hin zu jemandem, der unangepasst in die Gesellschaft das Wort redete von Umkehr und von Befreiung, jemand, der vielleicht auch hoffnungsvoll erwartet war als Befreier, um dann zu sehen, wie dieser jemand stirbt am Kreuz, einen Tod erleiden muss, der so unwürdig war für den Titel, den er eigentlich hat. Ist das ein Herrscher eines Friedensreichs? So, ich habe mich das gefragt. Das Friedensreich Gottes, das Jesaja hier ankündigt in Kapitel 9, ist wirklich ein ganz spezielles Reich. Ich denke, dessen sind wir uns bewusst. Ein ganz anderes, nicht zu verstehen mit den Maßstäben, die in dieser Welt gelten. Da regieren nicht die Mächtigen im menschlichen Sinn. Da sind nicht die Letzten, sondern die Letzten, die Ersten. Da sind nicht die Treuen, die die Treue halten, die Gehorsamen, die Dummen, die am Ende dumm dastehen und die mit leeren Händen dastehen. Dieses Reich hat seine eigenen Gesetze, die nicht menschlich ergründbar sind. Ich möchte ganz gerne mit euch vielleicht kurz einmal so zur Untermalung aus 1. Korinther 1, 27, das Schwache der Welt, die zweite Hälfte des Verses, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das ist so ein Beispiel dafür, was für Gesetzmäßigkeiten in diesem Reich, in diesem Friedensreich Jesu Christi Gültigkeit haben. Heute, lasst uns ehrlich sein, wer sich stark präsentiert, der ist angesehen. Wer sich vielleicht unnahbar, nicht schwächelnd gibt in der Gesellschaft, von dem hält man viel, von dem wird auch viel erwartet. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Das passt so gut zu dem Beginn dieses Herrschers Jesus Christus. Welches schwächere Bild hätte es geben können, als jemand, dem man die Tür vor der Nase zuschlägt, für den es nicht mal einen Raum gibt, um seine Geburt vorzubereiten? Ein anderer exemplarischer Vers aus Matthäus 20, 26, auch da die zweite Hälfte, da spricht Jesus selbst so, wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Ein anderes Beispiel dafür, welche Gesetzmäßigkeit in diesem Friedensreich Gottes herrschen. Nicht derjenige, der zuerst kommt, mal zuerst, der sich mit Ellenbogen am stärksten durchsetzen kann, wird profitieren in der Gesellschaft, sondern derjenige, der Diener sein will, der anderen die Füße waschen will, der sich klein machen will, der wird groß werden in Jesus Christus, der wird groß werden in diesem Reich. Als Jesus Christus, unser Herr, in Bethlehem geboren war, da verkündeten die Engel auf dem Feld den Hirten Frieden auf Erden. Und Frieden entsteht dadurch, dass der Mensch mit Gott versöhnt ist, dass die Beziehung zu Gott wieder geheilt, wieder gekittet wird. Die Engel verkündigten nicht allgemein den Weltfrieden. Ja, sie sagten nicht Frieden auf Erden und basta, sondern sie meinten damit, denn das ist der Beginn dieses Friedens, Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, bei den Menschen, die sich mit Gott und die sich mit Gott wieder versöhnen lassen wollen, die eine Beziehung zu Gott wieder haben wollen. Jesus ist gekommen, um genau diese Beziehung zu heilen. Zwischen Gott und Mensch. So, und das ist auch vielleicht so die Überleitung zu dem Punkt, den ich heute für uns so gerne als Anwendung auch über dieses ganze Weihnachtsfest stellen möchte. Jesus Christus möchte dein persönlicher Friedensfürst sein. Der Frieden ist nicht einfach nur allgemein geschlossen und weil du hier jetzt gerade ein Geschöpf Gottes bist, eben weil du ein Mensch bist, fällst du unter diese ganze Masse und das gilt dann auch für dich. Das muss für dich persönlich werden. Du kannst nicht allgemein im Sinne von Kollateralschaden, wenn man das so ausdrücken möchte, auch irgendwie gerettet werden. Du bist nicht einer, der einfach nur von Gott in einer großen Masse abgefertigt wird. Du bist persönlich gemeint. Jesus Christus ist für dich persönlich auf die Welt gekommen. Ich möchte ganz gerne aus dem Johannesbrief mit uns noch einen Vers lesen und über diese Aussage näher nachdenken. Aus Johannes 14, Vers 27. Jesus spricht da auch diesen Frieden an. Und er sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden, den gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt und seid auch nicht furchtsam. Den Frieden lasse ich euch. In der Zeit Jesu war es ja auch, ich denke, bis auch in die heutige Zeit hinein, durchaus üblich, sich mit dem Gruß Shalom, Friede sei mit dir, zu begrüßen. Ein sehr wertvoller, ein guter Gruß. Diesen Frieden, den wir vielleicht so im Gruß uns auch aussprechen, den Frieden, den die Menschen sich schaffen, indem sie sich Sicherheit vielleicht schaffen, indem sie versuchen, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Ich denke, diesen Frieden, den dürfen wir behalten. Das ist gut und erstrebenswert. Aber was ist damit gemeint? Meinen Frieden, den gebe ich euch. Was hat die Welt in Sachen Frieden zu geben? Konflikte werden durch Kompromisse auf Zeit gelöst. Es gibt keine bleibende Lösung für viele Dinge der Welt. Ich habe mich so im letzten vergangenen Jahr 2017 immer mal wieder, wenn in der UNO getagt wurde, mit den Beschlüssen, die da so gemacht worden sind, befasst und habe versucht, das mal nachzulesen. Was ist denn konkret? Was wurde vielleicht eine Resolution beschlossen? Hat das konkrete Auswirkungen, wenn die UN sich trifft und da irgendwas beschließt? Und es ist erstaunlich, Geschwister, wenn man sich das so anschaut. Das sind immer wieder, es sind noch nicht mal richtige Resolutionen. Ja? Es sind immer mal wieder Handlungsvorschläge, Meinungen, Empfehlungen. Dinge, die man versucht, irgendwie auf den Weg zu bringen, um Frieden, um Stabilität zu gewährleisten, um nicht Konflikte ausbrechen zu lassen, um Systeme nicht kollabieren zu lassen. Es sind immer nur Versuche und Versuche und Versuche. Und dabei bleibt es auch. Jesaja kündigt an, dass der Messias, Christus, zu unserem persönlichen Frieden bestraft wird und dass uns dadurch Heilung widerfährt. Uns ganz persönlich, dir ganz persönlich. Jesus hat den Unfrieden, der in der Menschheit herrscht, den Unfrieden der ganzen Welt auf sich genommen, indem er am Kreuz starb und indem wir wieder Frieden mit Gott erleben dürfen. Warum? Warum war das möglich? Und es ist so herrlich, euch das sagen zu dürfen, ihr Lieben. Weil er schuldlos war, weil er sündlos war, weil er der Einzige war, der überhaupt in der Lage war, das zu vollbringen, was er da getan hat. Wer von uns hätte sagen können, ich gebe mein Leben für all die ich lieb habe, für meine ganze Familie, weil ich weiß, dass sind schlimme Dinge passiert. Ich gebe mein Leben für meine ganze Gemeinde, weil das sind so viele liebe Leute. Und ich möchte nicht, dass auch nur einer von denen verloren geht. Ich gebe mein Leben für all diese Menschen, für meine Nachbarn und für meine Arbeitskollegen auch. Weil ich die alle lieb habe und weil mir das wichtig ist und weil es mir leid tut, dass sie eigentlich bestraft werden müssen für ihr Vergehen. Deswegen gebe ich mein Leben. Deswegen sterbe ich für sie und nehme die Strafe auf mich. Ja, wer kann das denn sagen? Niemand. Weil du doch genauso mit Schuld behaftet bist. Weil ich doch genauso mit Schuld behaftet bin, wie jeder von uns. Deswegen sind wir dazu nicht in der Lage. Das war nur unser Herr Jesus Christus. Das ist der entscheidende Unterschied. Den Frieden, von dem Jesus hier spricht, meinen Frieden gebe ich euch, den kann auch wirklich nur Jesus Christus dir verschaffen. Ist dir das klar? Ist dir das klar? Weil er als einziges sündloses Wesen die Verantwortung für deine Fehler getragen hat. Das konnte er. Er ist dein Schöpfer, er ist Gottes Sohn, er ist Gott selbst. Und er hat sich zu keinem Zeitpunkt auch nur irgendetwas zu Schulden kommen lassen. Er hat die Liebe, die er für dich hat, so gemeint, dass er sein eigenes Leben gab, dass Gott seinen eigenen Sohn sendet auf diese Welt und nicht Halt macht vor allen Konsequenzen, die der ganze Plan Gottes zur Errettung deiner und meiner Seele mit sich bringt, dass Jesus bis zum Ende durchhält und stirbt am Kreuz. Dieses kleine Kind, von dem wir jetzt am Anfang dieser Botschaft so mal einen anderen Blick hatten, wo wir sagen, was soll so ein kleines Kind auswirken, ja? Was soll so ein kleines Kind bewirken? Dieses kleine Kind ist zum Mann geworden und hat deine und meine Sünde bezahlt. Es war der Einzige, der Auserwählte, der dazu in der Lage war, weil er völlig schuldlos war. Er lässt sich bestrafen für unsere Vergehen und zwar nicht nur deshalb, lasst uns das nicht verwechseln, nicht nur deshalb, weil er es kann, weil er nun mal Gott ist und weil er dazu in der Lage ist, weil er der Schöpfer ist und der Herrscher ist über alles. Das wäre zu einfach, Geschwister. Er hat es getan, weil er dich liebt. Ich kann das nicht deutlich genug euch mit auf den Weg geben. Weil er dich liebt, hat er es getan. Das ist der Grund, weshalb auch Jesaja in seiner prophetischen Verheißung vom Fürst des Friedens spricht. Denn durch diese Liebe ist Jesus der Einzige, der dir wahren Frieden geben kann. Dass Jesus der Einzige ist, der sich bestrafen lassen kann und dir die Botschaft von Weihnachten greifbar, erlebbar machen kann. Weil Gott uns liebt, gibt er uns Jesus. Und weil Jesus uns so liebt, geht er den Weg bis ans Ende, vom kleinen Baby bis zu dem Mann, der geschlagen und gemartert wird, bis zu dem Schaf, was auf die Schlachtbank geführt wird, beschreibt ebenfalls Jesaja. Friede mit Gott schließt, und da möchte ich auch euch ganz deutlich mit hineinnehmen, so in diese Verantwortung. Friede mit Gott schließt aber den Frieden mit den Mitmenschen nicht aus, ihr Lieben. Friede mit Gott, wenn du den erfahren hast, dann lass ihn sich auswirken. Der soll sich auswirken. Wenn Jesus Christus mein Friede ist, dann muss ich mich nicht länger dadurch rechtfertigen, dass ich ja im Prinzip auch nicht schlechter bin als alle anderen um mich herum. Ja? Das ist ja etwas, was einem hin und wieder begegnet. Wenn man so im Alltag das Gespräch sucht mit ja, vielleicht Leuten, die Jesus Christus so nicht persönlich kennen, und man lenkt das Gespräch gerade so zu Weihnachten vielleicht auf die Thematik, dass Jesus da ist, um uns zu retten, und dann hört man ganz schnell solche ja, Ausflüchte, dass man sagt, oh ja, so schlecht, also wenn ich mich umgucke, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht der Schlechteste in der Gesellschaft, in der ich mich bewege. Ja? So schlecht bin ich eigentlich auch nicht. Wenn du Frieden hast mit Gott, bist du auf diese Ausflüchte nicht mehr angewiesen. Du bist gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi. Wir können absolut darauf vertrauen, dass Gott mich in Jesus Christus angenommen hat. Obwohl ich immer noch ein fehlerhafter Mensch bin, ganz klar. Aber wir sollen uns auch gegenseitig so annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Die Gewissheit, dass Jesus für mich bestraft worden ist, dass ich nur aufgrund seines Erlösungswerkes im Frieden mit Gott lebe, denn ich habe das nicht erarbeitet, ja, das denke ich, ist uns auch klar. Niemand kann sagen, also den Frieden, den ich habe mit meinem Herrn, da habe ich ordentlich was für getan. Das ist ein Geschenk, was du annimmst. Wir sind versöhnt, und diese versöhnte Haltung, Geschwister, ihr Lieben, das darf sich auswirken, das soll sich auswirken in unserem Leben. Jesus ist gekommen und bietet dir persönlich Frieden an, und ebenso lasst uns auch den Menschen um uns herum persönlich Frieden anbieten. Ich kenne eure konkreten Situationen nicht. Wenn hier und da Unfrieden ist, Dinge, die an Weihnachten bricht ja manchmal auch vieles so ein Stück weit in Familien oder in Verwandtschaften auf, ja. Ich kenne das auch aus der Vergangenheit. Das sind so Punkte, das sind Zeiten, wo man auch vielleicht eng beisammen ist, viel Gemeinschaft. Und manchmal kommen Dinge zur Sprache und das ist heilsam, das kann gut sein. Das kann Zeit sein, in der Frieden sich breit machen kann, auch in deinem Herzen, in deiner Familie. Den Frieden, den du hast, wenn du ihn persönlich hast, lass ihn um dich herum fließen, gib ihn weiter. Wir können das nur mit Gottes Hilfe tun, indem wir uns immer wieder beugen vor Jesus und Vergebung annehmen. Wir können das geben, was wir angenommen haben zuvor, ja, nicht mehr. Aber wir können das geben, was wir bekommen haben. Wir sollen es mit vollen Händen geben. Wenn du Frieden in deinem Herzen hast, dann gib diesen Frieden weiter. Nur dann, wenn wir uns immer wieder mit Gottes Liebe beschenken lassen, sind wir fähig, ja, die Dinge oder die Leute zu lieben, die uns unsympathisch auch erscheinen, ja. Dann sind wir fähig, das zu bekämpfen. Wenn wir nach dem Motto leben, dass Jesus Christus in uns wachsen muss und unser großes Ego abnehmen muss, sondern dass wir hinleben zu dem Menschen werden können, den Gott sich für uns vorgestellt hat, dann ist Gott mit uns auf dem richtigen Weg. Dann ist der Auftrag, den dieses Kind vom Stall auf, von der Krippe auf, bis zu jemandem, der verachtet war, aber der so viel Liebe für dich persönlich hatte, dass er sein Leben gegeben hat, dann ist dieser Auftrag erfüllt. Wenn du diesen Frieden hast und ihn weitergeben kannst, dann gratuliere ich dir und ich beglückwünsche dich, dass du es annehmen darfst. Und ich möchte dich ermutigen, gib diesen Frieden weiter. Die Bibel fordert uns auf, von Jesus Christus zu lernen. Jesus ist nicht im Himmel geblieben und hat gewartet, ja, bis wir die gestörte Beziehung zwischen dem Vater Gott und uns als seine Geschöpfe wieder selbst in Ordnung bringen, dass wir sie selber wiederherstellen, was auch ihm unmöglich wäre, ihr Lieben, ja. Aber er ist aktiv geworden. Er hat dem Plan des Vaters gehorcht und er ist zu uns gekommen. Ich möchte euch noch einmal so dieses Bild nahe so vor Augen bringen. Das haben wir vielfach schon gehört. Aber so wie gestern waren wir im Blomberg im Gottesdienst und haben da ein kurzes Beispiel von Licht gehört. Wie macht Licht sich breit? Und das hat mir das so gestern einfach nochmal bestätigt. Wir, in Jesaja 9, Vers 1 lesen wir das, wir, die wir auch in der Dunkelheit sind, die wir in der dunklen Welt leben, wir sind umgeben von Dunkelheit. Wir sind nicht in der Lage, irgendwie Licht selbst zu machen durch unsere guten Taten. Das wird unsere Dunkelheit nicht aufhellen. Jesus musste als Licht zu uns kommen. Jesus hat das Licht zu uns gebracht. Jesus ist aktiv geworden, hat sich aus dem Himmel aufgemacht, zu dir und zu mir, zu uns. Er entäußerte sich selbst, ich möchte euch so gerne auch diesen Vers mitgeben aus Philipper 2, 7 und 8. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er demütigte sich selbst, indem er gehorsam war bis ans Kreuz. Eine größere Liebe kann niemand haben als Jesus Christus. Diese Herrschaft dieses Friedefürsten ist nicht etwa logisch. Ja? Die ist nicht etwa logisch. Das Reich des Friedens ist für uns Menschen, die wir vielleicht fleischlich gesinnt sind, nicht etwa logisch. Es ist vielmehr ein Ausdruck von Gottes Liebe zu uns. Etwas, was nur durch Gottes Liebe überbrückt werden kann. Gott wurde arm für uns. Wir dürfen durch seine Armut reich werden. Und das dürfen wir an Weihnachten so ganz persönlich nehmen. Das darfst du ganz persönlich für dich mitnehmen. Zu begreifen und auch zu feiern, dass Jesus Christus uns das Angebot unseres Lebens gemacht hat. Gott hat dir, ich habe das in einer anderen Predigt schon mal gesagt, ja, Gott hat dir im Prinzip ein weißes Blatt Papier gereicht, als du dich zu ihm bekehrt hast. Und hat gesagt, das schreiben wir, das schreibe ich mit dir, deine Geschichte. Da ist kein vorgefertigtes irgendetwas drauf, was in deinem Leben schon passiert. Du weißt nicht, was dir in deinem Leben begegnet. Sondern ich schenke dir meinen Frieden und wir leben dein Leben zusammen. Gott gibt uns Frieden, der sich auswirken möchte. Der sich auswirken möchte in unserem Leben. Zu begreifen, dass Jesus Christus uns das Angebot unseres Lebens macht. Versöhnung und echten Frieden mit dem Herrn, der nirgendwo sonst zu bekommen ist. Das möchte ich, dass das für uns Weihnachten sein kann. Das wünsche ich dir persönlich. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns Gott danken für diesen Fürsten des Friedens. Hab Dank, Jesus, dass du das getan hast, wofür wir nicht imstande sind. Du hast uns versöhnt mit deinem Vater, mit dem Herrn. Wir sind dir so dankbar, Herr, und möchten immer wieder versuchen, neu zu erfassen, wie dein Reich funktioniert. Herr, wir erleben es tagtäglich, dass die Dinge, die hier in der Welt vielleicht Gültigkeit haben, die sich um uns herum befinden, die haben keinen Wert vor dir. Die haben nicht Gültigkeit in deinem Reich des Friedens. Und du bist als das Schwache in die Welt gekommen und das hat Gott gebraucht, das hat dein Vater gebraucht. Und du bist den Weg bis zum Ende gegangen für uns. Hast uns deinen Frieden gegeben. Dein Friede, der uns erlöst. Der uns das gibt, was wir selbst uns nicht holen können. Sondern du bist derjenige, der uns beschenkt. Wir möchten das so aus deiner Hand annehmen. Und sind so dankbar für dieses Kind, als dass du kamst. So in Schwachheit, aber so in majestätischer Größe hast du vorgelebt, wie es sich zu leben lohnt. Und so in Majestät wollen wir auch auf dich warten, Jesus Christus. Wir warten auf dich, auf den Friedefürsten, dass du auch einsmal zurückkommen wirst. Du bist dann nicht mehr das Kind, als dass wir dich so hier auf der Erde gesehen haben, als dass du gekommen bist, sondern wirst in Macht und in Majestät und Herrlichkeit zurückkommen. Und wir warten darauf und freuen uns darauf und möchten so dieses erlebte Weihnachten auch gerne für uns alle persönlich in Anspruch nehmen, dass unsere Kinder, unsere Nachkommen, dass wir alle das erleben können und wissen, was es bedeutet, was es heißt, den echten Frieden zu haben, den nur du uns gibst. Hab Dank, lieber Vater, dass wir das aus deiner Hand annehmen dürfen. Danke, dass du uns gnädig bist, dass du uns liebst. Amen.